Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast berichtet, was es bedeutet, im Showbusiness mehrgewichtig zu sein, geht mit ihrer Kamera Gassi und hat ein Archiv der schlechten Laune. Herzlich willkommen, Katrin Filzen. Katrin, du bist geboren in Portugal.
Ja.
Und du bist dann mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen, weil dein Vater hier dann beruflich hingewechselt ist, ne? Und wie war das für dich als 12-Jähriger eigentlich, nach Deutschland zu kommen? Warst du vorher auch mal ab und zu in Deutschland gewesen?
Ich war mal so im Urlaub da gewesen. Mein Vater ist aus Bremen. Also wir waren auch mal in Bremen. Und ich habe mal so eine Art Sprachreise gemacht. Aber es war wirklich immer ganz kurz nur. Also es war leicht traumatisierend, wir sind nach Bayern gegangen und das war ein totaler Kulturschock, weil ich dachte, ich kann Deutsch, also konnte ich auch, aber halt kein Bayerisch. Und wir sind da so ein bisschen in der Pampa gelandet bei München und die Lehrer in der Schule haben teilweise Bayerisch gesprochen, die Mitschüler. Und ich dachte, oh Gott, wo bin ich hier? Also es hat ehrlicherweise sehr, sehr lang gedauert, bis ich da angekommen bin. Mittlerweile liebe ich es, also ich habe es zu schätzen gelernt. Mittlerweile mag ich auch Bayerisch ganz gern. Aber es hat wirklich lang gedauert. Ich meine, ich kam aus Lissabon, ich hatte dort, also ich weiß nicht, das war wirklich ein Kulturschock.
Lissabon ist ja auch so ein bisschen wie, ich würde sagen, erinnert mich ein wenig an San Francisco. Es mag ja vielleicht voll. Ja nur, also mag ja an diesem Hügel liegen und dieser Kabelbahn.
Ja, eigentlich hat Lissabon so ein bisschen von allem. Es hat so durch die Brücke und die, also die sieht ja so ein bisschen aus wie die in San Francisco und genau diese Hügel. Also es hat voll was von San Francisco. Dann haben wir aus Rio die Jesus-Statue. nein, ich liebe diese Stadt. Die ist wirklich total besonders und lustigerweise erinnert mich auch Hamburg ein bisschen vom Gefühl her an Lissabon. Also wahrscheinlich durch den Hafen und es leben ja hier auch wahnsinnig viele Portugiesen.
Das wundert mich nicht. Das ganze Portugiesenviertel?
Genau. Ja, also.
Aber die Wärme kann es ja nicht sein.
Nee, die Wärme. Wobei heute.
Ja, heute ist es fast schon portugiesisch.
Also ich finde heute, genau.
Mit der Sonne gleich bessere Laune bei dem tollen Wetter.
Ja.
Das heißt, du bist 12 Jahre lang auch in Lissabon tatsächlich aufgewachsen oder irgendwo anders in Portugal?
Also die längste Zeit in der Nähe von Lissabon. Ich war noch ein Jahr im Norden, bei Porto. Genau, aber die ersten, es war auf jeden Fall Portugal. Genau.
Meinst du gehst irgendwann wieder zurück? Ich rede jetzt von irgendwann weit, weit entfernt.
Vielleicht gar nicht so.
In der Rente.
Also es ist schon, mich zieht's, also so, ich lebe total gern hier und ich fühle mich auch wirklich zu Hause, aber mich zieht's schon auch sehr hin. Also ich habe dort auch Familie und Freunde und bin regelmäßig da. Also ich versuche wirklich, so oft es geht, so lange es geht, dort zu sein. Ich merke das, also es ist fast noch stärker geworden im Alter, dass ich wirklich die Luft vermisse, das Meer vor allem auch. Und ich entschleunige dort, ich höre die Sprache gern. Es ist ja meine Muttersprache, also es ist total verrückt, dass die so eingerostet, also ich spreche noch, aber es ist halt so eingerostet. Und deswegen ist es total wichtig geworden für mich, dort Zeit zu verbringen. Zurückziehen, also ich habe immer das Gefühl, ich lebe da schon wieder so halb, also ich könnte mir gut vorstellen, weil meine Arbeit mache ich hier, das sehe ich auch jetzt nicht, wobei gut, ich habe schon auch auf Portugiesisch Sachen gemacht, aber der Markt dort ist relativ klein, ist sehr spannend, aber relativ klein und was ich mir mal gewünscht habe, waren so Co-Produktionen, weil also Deutschland produziert viel dort und das wäre so ein Traum, einfach dort mal zu drehen oder genau irgendwas zu machen, aber von Deutschland aus, weil ich jetzt doch also Deutsch einfach sicherer spreche in der Arbeit. Aber ja, es schwirrt immer so als Option rum, weil ich mich dort wahnsinnig wohlfühle.
Hat Lissabon eigentlich sowas wie eine Theaterszene? Also in Hamburg zum Beispiel hat es das ja, also ich meine, das ist eigentlich die Frage müsste ich noch spezifizieren. Weil ich meine, dass es da Theater gibt, ist ja klar. Mhm. Aber was für einen Stellenwert hat es dort in der Stadt?
Also ist das auch ein hoher Stellenwert? Also wird sehr viel Geld, wie zum Beispiel in Hamburg, wird ja wahnsinnig viel Geld von der Regierung, also von der Landesregierung in die Kultur gesteckt. Mhm. Gott sei Dank. Und wie ist das da in Lissabon? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich denke, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, weil ich dort bin. Dann tauche ich eher so mit der Familie unter. Aber ich denke schon, und aus der Erinnerung so von Besuchen dort, ich habe schon das Gefühl, dass da ganz viel auch in die Kultur fließt und dass es einen hohen Stellenwert hat und auch gut besucht ist. Und ich meine, dass die sogar auch über die Lotterie so einen Kulturfonds haben. So. Also dass damit auch Kultur finanziert wird. Aber ich bin, also...
Wäre eine gute Idee. So, also, Ausschüttung an die Kultur abzugeben, so ja, Lotterieausschüttung.
Ja, also ich meine, dass die das gemacht haben oder immer noch machen, aber ich, wie gesagt, ich bin gerade nicht so voll drin. Aber ich habe dort auch Theater gesehen und es war immer gut besucht und gut angenommen, ja.
Könntest du dir denn auch vorstellen, da mal in eine Agentur jetzt zeitnah zu gehen, um dann auch wirklich tatsächlich... Ja, gegebenenfalls auch Angebote zu bekommen, weil ich meine, wenn du nicht vor Ort bist und in keiner Agentur, wird es ja auch niemals was werden.
Das ist schwierig,
ne?
Das stimmt. Nee, es wäre total interessant. Ich finde überhaupt auch in anderen Sprachen zu spielen, wie auch in Dialekten, das verändert ja was und ich finde das total interessant tatsächlich. Also ich finde es super, das mal auszuprobieren, weil ich habe, wie gesagt, auf Portugiesisch, ich habe nur so, ich habe eine Zeit lang die portugiesischen Lidl-Spots gesprochen. und habe auch meine Lesung gemacht und so, aber noch nie so was Größeres und das wäre sicher spannend, mal in meiner Muttersprache zu spielen. Also.
So, du bist also nun mit 12 Jahren nach Bayern,
ja,
in die Nähe von München, also nicht wirklich Deutschland.
Nee.
Also, oder sagen wir mal so, dass Deutschland, die ganze Welt denkt, dass Deutschland genauso aussieht. Bayern ist, wie ich finde, ein wahnsinnig hübsches Bundesland.
Es liegt großartig, also wirklich.
Ja, das weiß ich nicht. Das möchte ich hiermit als Norddeutsche nochmal zu fragen.
Und ich bin großer Hamburg-Fan tatsächlich.
Wir haben das Meer. Ja. Ich mal gerne mal in Spuckweite.
Ich habe auch immer gesagt, also ich habe ja hier mal länger gespielt an den Kammerspielen auch, und da habe ich immer gedacht, boah, wenn ich jetzt so ganz frisch nach Deutschland kommen würde und mir aussuchen könnte, wo ich lebe, dann wäre es definitiv Hamburg. Also Bayern war so ein Ausrutscher, aber ich habe es wirklich lieb gewonnen. Also es ist die Berge, die Seen, es ist eine tolle Landschaft und die Nähe nach Italien. Also es liegt wirklich schön. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig und auch die Menschen, also man braucht länger, um sie zu knacken. Also die sind gerade auf dem Land, es ist sehr zu, sehr verschlossen so. Wenn ich so überlege, wie freundlich ich die Menschen hier empfinde, wo jeder mal sagt, so ja, dieses Kühle im Norden, ich empfinde das null so. Ich finde die alle fast aufdringlich nett, weil ich eben aus Bayern komme, wo du erstmal angebellt wirst.
Ja. Wie kann ich mir dann das vorstellen? Du bist mit deinem Vater und auch deiner Mutter oder mit deinem Vater?
Mhm.
Mit beiden hierher gezogen nach Bayern, kam es dann da in die Oberschule, ich weiß nicht, wie man das da nennt, aufs Gymnasium wahrscheinlich.
Genau, ich glaube, in die siebte bin ich, oder?
Und hattest du denn mit 12 Jahren schon die Idee, Schauspielerin zu werden?
Seit ich denken kann, will ich das. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, weil es so früh war. Ich habe dann auch als Kind immer irgendwas gespielt, immer so Dinge ausprobiert, so für mich. Heulen und irgendwelche Emotionen oder irgendwelche Geschichten und das, obwohl ich ein total schüchternes, also wobei als Kind gar nicht so, ich glaube, es hat sich später entwickelt, aber ich bin eigentlich total introvertiert und trotzdem liebe ich das, dann in Rollen zu schlüpfen, mich vielleicht auch so im Schutz der Rolle auszuleben, also weil, ich sag auch immer, sind ja alles Anteile, die man hat und irgendwie bin ich da viel mutiger dann, weil ich dann, die Rolle darf alles und das fand ich immer total spannend zu sagen, oh, ich darf alles ausprobieren, muss aber nicht so die Konsequenzen davon tragen, also und das finde ich auch heute noch total interessant für Rollen, so Lebenskonzepte zu erforschen und oder geschichtliche Hintergründe oder so und zu gucken, was machen gewisse Ereignisse mit Menschen oder wie reagieren Leute unterschiedlich auf gewisse Ereignisse und so. Ja, und eben Dinge zu spielen, auch die mir erstmal im ersten Moment fern erscheinen. Ja, in so Extreme auch zu gehen, in was Brutales, in was total Unterwürfiges, in was auch immer das dann ist, in was Biederes oder was Durchgeknalltes. Und das finde ich total spannend, das zu dürfen. Also ich finde, das ist so ein Geschenk an diesem Beruf, so viel ausleben zu dürfen.
Bevor wir jetzt gleich nochmal zu deinem Beruf kommen, zu deinem Werdegang, nochmal einmal zu deiner Kindheit, weil ich mir das, also für mich, wenn ich mir das so vorstelle, mit 12 Jahren in ein neues Land mit einer neuen Sprache, im Sinne von, man dachte, man kann die Sprache und dann kommt man dahin und merkt, die sprechen ja doch nochmal ein bisschen anders. Wie waren denn die Kinder zu dir? Haben die dich, waren die wie die Erwachsenen so sehr für sich auf dem Land oder hattest du es da ein bisschen einfacher bei Kindern?
Nee, ich hatte das total
schwer. Zwölf ist ja nun wirklich auch so ein schwieriges Alter, ne? Total. Da ist man ja eben umbruch.
Und die haben überhaupt nicht auf mich gewartet. Ich war für die irgendwie so. Und es war für mich Teil des Schocks auch, weil ich war in Portugal auf einer deutschen Schule, wo sehr viel Kommen und Gehen ist und war da sehr integriert und sehr, es war ein sehr offener Umgang und dann bin ich eben auf dem Land in diese bayerische Schule gekommen, wo ich überhaupt keinen Anschluss gefunden habe und das war einsam erstmal, ja. Also ich habe da auch da lang gebraucht, um irgendwie anzukommen und meine Leute zu finden, meinen Weg zu finden.
Du hast keine Geschwister?
Doch, zwei Brüder.
Zwei Brüder?
Mhm.
Klein oder größer?
Sowohl als auch.
Ach, du bist Sandwich?
Ja, genau.
Und die sind auch mitgekommen?
Mhm, genau.
Okay.
Die hatten es irgendwie leichter. Die haben gleich irgendwie ihre, sie waren viele in der Natur und keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe da wirklich, eben, es war ein schwieriges Alter für diesen Wechsel und es war eben, die Energie war eine ganz andere. Also so die, in Portugal, wie gesagt, da war es so, ich war immer so jemand, der Brücken auch geschlagen. Also ich habe immer Leute in Empfang genommen oder wenn jemand nicht so beliebt war oder so, habe ich mich irgendwie immer gekümmert. Ich wollte immer, dass es allen gut geht. So. Und ich glaube, so jemanden hätte ich hier gebraucht. Und das hatte ich aber nicht. Das heißt, ich bin erstmal so alleine, habe ich erstmal so meinen Weg gesucht und meine Strategien entwickelt. Und dann irgendwann mit dem Alter auch hat sich das irgendwie entspannt und
ist das immer noch ein Charaktereigenzug, den du in dir entdeckst, dass du quasi Vermittlerin zwischen Leuten sein möchtest oder beziehungsweise so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal harmoniesüchtig, um dem irgendwie eine Schublade zu geben?
Ein bisschen ja, also ich möchte schon, dass es irgendwie allen gut geht und glaube ich habe da auch so Antennen für, also ja, und auch so Harmoniesucht, genau, ja, auf eine Art. Ja, ja, es ist ein großes Wort, aber in gewisser Weise ja. Also ein bisschen konfliktscheu, ich glaube, es wäre manchmal ganz gut, also noch mehr in Konflikte zu gehen. Aber vor allem so dieses Gucken, ja, das habe ich wohl als Kind schon gemacht. Meine Mutter erzählt oft, dass ich, als wirklich ganz, ganz klein war, wenn irgendwas gefehlt hat oder so, dass ich immer von meinem Stuhl runtergerutscht bin und losgerannt bin, um es zu holen. Also so dieses, ja, so ein bisschen gucken, es ist alles in Ordnung, geht's allen gut. So.
Hast du dann Tiere?
Nee. Weil das ich kümmere mich wahnsinnig gerne um die Tiere meiner Freunde, aber möchte die Verantwortung nicht, weil mein Leben so unstet ist. Also ich glaube, ich müsste dann permanent irgendwie eine Lösung finden und das würde mich stressen. Also ich liebe meine Freiheit, aber ich liebe Tiere und deswegen bin ich dann immer so, wenn meine ganzen Freunde mit Hunden oder so, wenn die mal jemanden brauchen, dann bin ich die Hundesitterin.
Dann schreist du immer gleich hier.
Genau. Und dann, genau, für eine Zeit und genieße ich das dann auch total.
Mit Anfang 20 hattest du ja schon die Rolle beim Marienhof.
Mhm.
Und wie bist du zu dem Casting gekommen? Weil ich hatte irgendwie gehört, dass du bei irgendjemanden beim Marienhof auch kanntest entfernt? Oder also hat sich so das, bist du so zum Casting eingeladen worden oder wurde das irgendwie ausgeschrieben?
Das war auch so ein krummer Weg. Ich wollte ja mal Schauspielerin werden, aber habe mich nicht gleich getraut. Das heißt, ich fing dann erstmal an zu studieren. Ich habe Amerikanistik und Theaterwissenschaft studiert. Und habe nebenher als Komparsin gearbeitet. Also schon zu Schulzeiten. Fand ich lustig, dachte ich, ach ja. leicht verdientes Geld und unter
Bühne
anderem.
Bühne oder Film?
Film.
Film.
Und unter anderem tatsächlich auch bei Marienhof und die Komparsenbetreuerin. Also das war dann, ich habe es dann eine Zeit lang nicht gemacht und dann dachte ich, ach, ich könnte es eigentlich mal wieder machen. Dann rief ich sie an und sie meinte, ach, endlich meldest du dich. Ich warte schon die ganze Zeit auf deinen Anruf. Und ich so, hä, wieso? Wir waren doch nicht verabredet, warum? Und sie so, da wird eine Rolle gecastet, auf die du einfach wahnsinnig gut passt. Und du spielst doch Theater an der Uni und keine Ahnung. Und ich gehe da mal hin. Also ich, und dann hat sie für mich das so gemanagt, dass ich die Casterin kennengelernt habe. Das war die Silke Klug-Bader. Und dann, genau, hatte ich einen Termin bei ihr, war ich bei ihrem Büro und wir haben uns kennengelernt und dann hat sie mich zum Casting eingeladen, weil es schwierig war, diese Rolle zu casten. Die haben ein Mädchen gesucht, ein mehrgewichtiges Mädchen und es gab keine. Also die Agenturen schickten Schauspielerinnen mit Kleidergröße 38.
Das ist nicht übergewichtig.
Eventuell funktioniert, ja, wenn daneben eine, ja, sehr, sehr schlanke Kollegin ist. Aber es war nicht das, was sie gesucht haben. Sie haben wirklich ein dickes Mädchen gesucht. Und deswegen war das nicht so leicht. Und deswegen hat sie mir die Chance gegeben, einfach zum Casting zu gehen. Und da war ich dann und habe dann tatsächlich die Rolle bekommen, was total irre war. Ich habe, also weil ich dachte, ja, okay, erstmal habe ich mich gefreut und dachte, oh, ich hab die Rolle, schön. Und, so. Und dann dachte ich, oh mein Gott, die geben mir jetzt hier einen Jahresvertrag. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, was ich hier mache,
was ich hier eigentlich so ungefähr. Und das war dann echt aufregend. Dann habe ich einen Coach gekriegt und irgendwie lief das aber dann ganz gut.
Wie viele Jahre warst du da?
Dreieinhalb Jahre. Und ich bin dann gegangen, weil ich auf die Schauspielschule wollte. Also ich wurde immer älter dann, es wurde immer enger. Und dann dachte ich, zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch getraut. Ich habe gedacht, okay, gut, jetzt mache ich den Job seit zwei Jahren. Das war zwar jetzt in Anführungsstrichen nur eine Soap, aber ich habe gemerkt, dass ich das irgendwie kann und dass es mir Spaß macht. Und dann habe ich gedacht so, okay, jetzt oder nie. Ich werde es mein Leben lang bereuen, wenn ich es nicht wenigstens versuche. Und dann fing ich an vorzusprechen. Genau, und habe dann dafür die Serie verlassen. Als es geklappt hat.
Und du warst in München auf der Schauspielschule?
Mhm, genau.
Und wie du eben gerade erzählt hattest, mit Florian Odendahl zusammen.
Genau.
Kennen wir noch jemanden, mit dem du zusammen warst? Wahrscheinlich. Wenn du deinen Jahrgang runterratterst,
ja, müssen wir gucken.
Wahrscheinlich ist der ein oder andere mit dabei. War für dich die Schauspielschulzeit das, was du erwartet hast vorher? Man geht ja meist mit so gewissen Erwartungen dahin als junger Mensch. Und war es das, was du dachtest, oder hattest du gar keine richtigen Erwartungen?
Ich hatte gar nichts. Also ich wollte, glaube ich, einfach lernen. Also weil das, was ich hatte gearbeitet viel aus dem Bauch raus und das war ja dann auch für dieses Format und für das, was es war, hat es auch total ausgereicht. Aber ich dachte, für die Bühne reicht es nicht und sobald ich dann was spielen muss, was darüber hinausgeht, über das, was ich einfach so intuitiv spielen kann, wird es schwierig. Und ich wollte auch so eine Seriosität irgendwie. Ich wollte ernst genommen werden, weil gerade zu dem Zeitpunkt auch so auch oft hieß, ja, Soap, da wird man einfach so von der Straße weggekastet. Also es hatte nicht so den guten Ruf. Und dafür war es super, um Abstand zu bekommen zu der Soap, um irgendwie mich neu zu entdecken. Es war auch eine schräge Zeit, weil ich irgendwie teilweise noch erkannt wurde und dann aber eben das alles aber zurücklassen wollte und um ganz frisch zu suchen und so. Und das war eine schöne Spielwiese. Und ich bin dann auch noch nach London, also nach München habe ich auch noch gedacht, so, ah, jetzt will ich noch mehr. War noch in London, weil ich das Theater dort liebe und die Schulen dort einfach noch mal
eine andere Perspektive haben.
Offener sind, auf eine Art, also so nicht so restriktiv. Und so gesehen, ich hatte keine klare Vorstellung. Ich glaube, ich wollte einfach
lernen
und ausprobieren. Und
wie lange warst du denn in London?
Es war nicht so lang, es war so ein Sommer, aber es war total prägend, weil es eben diese Offenheit hatte und nochmal so einen anderen Blick und das war die Gruppe, wie kam aus der ganzen Welt so, also viele aus England, aber auch ich habe heute noch Kontakt zu einer, die aus Amerika kam oder beziehungsweise Japan, aber in Amerika lebt und die Lehrer waren total toll und wir konnten so viel Theater gucken. Ich war ganz viel am Globe und da war Mark Rylance zu der Zeit künstlerischer Leiter und hat gespielt. Und das war so eine Offenbarung auch, also diese Leute spielen zu sehen. Und ja, also es war so eine ganz künstlerisch ganz reiche Zeit.
Du warst also fertig mit der Schauspielschule, hattest sozusagen noch mal eine extra Schleife in London gemacht, um deinen Horizont noch weiter zu erweitern. Und dann, also dachtest du, so, und jetzt kommen die Aufträge? Genau. Oder als ich meine, mit was für einer Warte?
Dann ist erstmal nichts passiert und ich dachte, oh wow, okay, jetzt bist du Schauspielerin oder auch nicht, mal gucken.
Was hast du in der Zeit gemacht während
der ich habe eigene Sachen teilweise, also was heißt eigene, also ich habe da mit Kollegen Projekte gemacht und.
Aber wovon hast du gelebt?
Rücklagen.
Wow, Respekt. Also, ich meine, wir reden ja immer noch von einer Zeit, da warst du dann ja Mitte 20, ne?
Ja.
Also ich meine, wir reden ja jetzt nicht davon, Rücklagen und so.
Naja,
also,
ich hatte ja lang Soap gemacht. Aber es kam ja dann, also Gott sei Dank war das nicht so eine lange Zeit, weil ich habe dann Glück gehabt. Es kam sogar relativ schnell und es waren ja noch so die guten Zeiten, habe ich eine Hauptrolle bekommen. Ich habe einen Film gedreht, Schwer verknallt. Für ProSieben, so eine romantische Komödie.
Das war das mit der Bahnhofssprecherin.
Genau, genau.
Die sozusagen, wo die Mr. Wright auf dem Bahnhof gesehen hat, der verliebt sich in dann in ihre Stimme. Nee,
ja, ja,
irgendwie
genau.
Sowas, also so ein bisschen, so, also aber die lernt sich halt dann irgendwie, war das schon mit so Chatten und sowas? Also die haben sich doch per E-Mail kennengelernt.
Genau, wir
ne?
haben genau per E-Mail, weil beide so eine Liebe für asiatische Kampfkunstfilme haben oder so. Also eine ganz süßer Film, den ich mir heute noch gerne angucken kann, weil manche altern ja nicht so gut, aber den mag ich immer noch. Und das kam auch so zur richtigen Zeit und das war so eine schöne Erfahrung und es blieb meine einzige, also es war so eine richtige Hauptrolle. Ich glaube, bis auf einen Tag habe ich jeden Tag gedreht und es ging um diese Frau und das war
ja, sechs am Lotto, ne?
Also ja, total, weil so. Es halt auch da immer noch zu der Zeit nicht so viele schöne Rollen für mehrgewichtige Schauspielerinnen gab. Also
hat sich das geändert?
Es hat sich ein bisschen geändert, ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch Luft nach oben. Es gibt auch jetzt mehr Kolleginnen, also weil eben als ich angefangen habe, war ich eine der einzigen. Also es gab noch ein, zwei andere vielleicht, aber es war wirklich, es gab nicht viel und es gab auch die Geschichten nicht. Und ich erinnere mich auch noch damals, die Caster kamen auch nur auf die Idee, mich zu besetzen, wenn im Drehbuch stand die Dicke. Also es gab wenig Fantasie, neutral zu besetzen. Und das hat sich total geändert. Also ich werde mittlerweile als Typ besetzt und es ist nicht immer vordergründig.
Das Optische das quasi.
Genau, und es wird auch nicht
blond,
ständig durchgekaut.
Brünett, ich hab das auch,
ist
egal.
Genau, ich habe das auch gern gespielt und es darf auch Thema sein, aber es ist halt irgendwie frustrierend, wenn es, und vor allem teilweise, was mir echt erst später auch manchmal aufgefallen ist, wie abfällig auch teilweise diese Rollen beschrieben waren. Es war dann immer die Behäbige oder die, keine Ahnung, lässt sich gehen und keine Ahnung. Also, und ich habe das immer so von mir weggeschoben und auf oder unattraktiv und so. Und das war schon bitter. Und ich erzähle das manchmal auch so, weil ich das so krass fand, wie ich da so mitgegangen bin mit diesem Klischee. Obwohl ich mich überhaupt nicht für unattraktiv halte. Aber ich weiß noch, ich habe mal eine Anfrage bekommen für eine, es war eine Soko damals. Und die Rolle hieß Katrin und war beschrieben als attraktive Gehirnchirurgin oder so. Und ich dachte wirklich für einen Moment, ob das eine Verwechslung ist. Ob die wirklich mich meinen oder weil die Rolle Katrin heißt, eigentlich jemand anders aus der Agentur meinten. Weil ich so gestolpert bin über dieses attraktiv aus der Erfahrung der Jahre davor. Weil ich
krass,
so,
ne? Wie also, man so.
Und ich bin so erschrocken, weil ich dachte, boah, wie konditioniert bist du eigentlich? Also was ist das denn? Warum sollst du das nicht spielen können? Und natürlich war ich gemeint und ich habe es auch gespielt, aber ich fand, wenn ich heute darüber nachdenke, wie traurig eigentlich, dass mir das eine Zeit lang überhaupt nicht aufgefallen ist und ich das so akzeptiert habe. Und da bin ich heute wesentlich sensibilisierter dafür und freue mich auch, dass da viel passiert ist, dass Körper diverser besetzt wird und dass überhaupt diverser besetzt wird, auch wenn jetzt schon fast wieder rückläufig ist. Aber ja, ich hoffe, dass die Entwicklung trotzdem vorwärts geht. Also mal gucken, was passiert.
Gab es für dich auch irgendwann mal eine Zeit, wo du ein bisschen die Befürchtung hattest, vielleicht nicht von der Schauspielerei alleine leben zu können? Jetzt mal die Pandemie ausgeschlossen, also diese. Oder hattest du...
Anfangs. Aber eigentlich habe ich das dann mit der Zeit wirklich gelernt. So ein, ich habe so ein Vertrauen entwickelt, dass immer was kommen wird. Und wenn nicht, dass ich dann schon irgendwie klarkomme. Also am Anfang dachte ich so, boah, jetzt hast du in gewisser Weise diesen Traum erfüllt und jetzt stehst du da und bist so abhängig von anderen. Also man ist immer so eben so abhängig. Aber ich habe dann auch, keine Ahnung, viel mit Kollegen, also wir haben viel, noch vor der Pandemie mehr, viel Training selber auf die Beine gestellt und so, um warm zu bleiben. Und da kann man sich selber auch, also oder gegenseitig immer auch so abholen und Mut machen. Und ich habe gelernt, dass es diese Phasen gibt, wo nichts ansteht und die auszuhalten und das Beste draus zu machen. Meistens fahre ich dann nach Portugal und mache mir eine gute Zeit und denke, oh Gott, wie privilegiert bin ich eigentlich, dass ich die Zeit dann habe und eben dieses Vertrauen, dass dann auch wieder was kommt. Und so war es auch eigentlich immer. Es kam mal Theater, mal Film und ich durfte so tolle Sachen machen. Also
ja, du hast ja auch schon mit sehr vielen, sehr bekannten Kolleginnen und Kollegen zusammengespielt.
Ja.
Zusätzlich, also das ist ja, also du hast ja wirklich viel gemacht.
Und auch tolle, also wenn ich überlege, auch ich habe so einen russischen Kinofilm gemacht mit Sokurov, der einfach ein Meister ist und der Film hat auch in Venedig den Goldenen Löwen bekommen und das war so irre, also die Arbeit an diesem Film, weil der so alles gesprengt hat, was ich kannte und das...
Was genau meinst du damit?
Die Dimension einfach und auch...
Also das Budget oder was meinst du mit den Dimensionen?
Wir haben in Tschechien gedreht und die haben da eine ganze Stadt in Ruinen reingebaut, wo man nicht erkannte, was ist jetzt echt und was nicht, weil es so toll gemacht war und die Kostüme wirklich so, der ist so detailverliebt und der hat so genau geguckt, dass wirklich alles perfekt ist und kam dann immer noch und hat so letzte Hand angelegt und also ein unfassbar spannender Regisseur und Künstler.
Und da habt ihr dann auf welcher Sprache gedreht?
Es war Faust und deswegen wollte er auf Deutsch drehen und hat mit deutschen und österreichischen SchauspielerInnen gearbeitet. Er hat Russisch gesprochen, also wir hatten diverse Dolmetscher. Unser Kameramann Bruno Debunel, ist Franzose und er eben Russisch und dann wurde wild hin und her übersetzt. Dann hatten wir isländische Schauspieler und also ein, zwei russische. Also es war total dadurch
Multikulti.
Auch so sehr international und das waren so Leute, die wirklich visuell auch so irre schöne Bilder geschaffen haben und wie eben dieses Detailverliebte und mit Zeit auch. Also wenn ich überlege, wie ich angefangen habe mit Soap, wo man, keine Ahnung, 20 Minuten am Tag oder Viertelstunde am Tag dreht. Und da war das dann so, haben wir teilweise nicht mal eine Minute
Material gehabt am Ende. Ja, ne? Also man dreht sozusagen 6 Stunden und dann...
Und dann hast du so vielleicht
2 Minuten.
Eine Minute Film oder so, weil das einfach so... fein, so detailverliebt und so wirklich so lange, bis es wirklich passt. Und also und das finde ich auch so ein Geschenk, dass ich diese Bandbreite an Formaten und an wie toll und alles, jedes hat für sich ja auch irgendwie eine Magie oder einen Reiz. Und das ist total spannend, dass ich das machen durfte und darf weiterhin, hoffentlich.
Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Wahrscheinlich Englisch?
Also Englisch,
Deutsch, Portugiesisch?
Französisch so ein bisschen. Oh, ich verstehe Spanisch. Also.
Ja gut, die Portugiesen verstehen, also liegt es an deinem portugiesischen Hintergrund, dass du Spanisch ein bisschen verstehst? Weil wenn ich einen Portugiesen sprechen höre und einen Spanier sprechen höre, also für mich ist Portugiesisch ja ein bisschen... Hier sage ich immer ganz gerne, es ist total falsch, ne? Aber so ein bisschen wie Türkisch rückwärts. also diese Vokale.
Auch ein bisschen Russisch, also es klingt auch manchmal ein bisschen wie Russisch, weil wir auch dieses
genau.
Was ja eh auch toll ist, wir haben Laute, die es im Deutschen nicht, also dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, fällt es mir generell leichter auch, also ich habe mehr Laute gelernt. und es ist lustigerweise so, dass die Portugiesen die Spanier ganz gut verstehen, aber andersrum wird es schwierig, weil die Portugiesen, also in Portugal, Brasilien ist nochmal was anderes, aber die Portugiesen ganz viel verschlucken. Also wir ziehen ganz viel zusammen, man erkennt dann gar nicht mehr, was war jetzt ein Wort. Und also
ein bisschen wie die Franzosen.
Ja, wenn die schnell, genau, Franzosen ist auch, ich verstehe Französisch gelesen, so, aber wenn die sprechen, ist es manchmal so schnell, dass ich dann auch so nur so Brocken verstehe.
Die verschlucken ja auch einfach alles, wo ich immer frage, warum benutzt du so viele Buchstaben, wenn du sie eh nicht aussprichst, dann lass sie doch einfach weg.
Und wir binden auch alles zusammen und genau, verschlucken viel. Und das, es klingt dann anders, als man das dann kennt von Italienisch oder Spanisch oder so, wo man noch mehr die Worte erkennt, glaube ich.
Wo ich dich hier sitzen habe, als Expertin für Portugiesisch, was ist denn da der Unterschied zu Brasilianisch? Verstehst du Brasilianer sehr gut? Verstehen die euch? Also würdest du da, ist das wirklich eine eigene Sprache, das Brasilianisch? Oder ist das eher sowas wie, wenn die Bayern Bayerisch sprechen? Also etwas, wo ich mich ganz stark dran gewöhnen muss, wo es einige Extraworte gibt, aber was trotzdem eigentlich im Grunde genommen ja dieselbe Sprache ist?
Es ist dieselbe Sprache, die hat die gleiche Basis. So. Trotzdem gibt es sehr viele eigene Vokabeln. Also ich weiß es nicht, ob man sagen würde, es ist eine eigene Sprache. Die Portugiesen wir verstehen uns ganz gut, vor allem die Portugiesen auch wiederum die Brasilianer, weil wir sowieso mit Telenovelas aufwachsen. Also das laufen so viele brasilianische Telenovelas, also dass man das auch irgendwie im Ohr hat.
Andersrum, und das ist Telenovela übrigens, ne?
Das ist die echte.
Das ist ja nichts im Vergleich, was wir hier haben, ist ja gar nichts.
Wirklich, und die sind so beliebt, also das sind wirklich Straßenfeger. Das fing eigentlich mit Romanen, die am Kiosk käppchenweise, kapitelweise verkauft wurden.
Es gibt noch einen Namen dafür. Für diese Romane.
Also auf jeden Fall kommt da
Drei-Groschen-Roman oder so. Hieß das nicht so was hier?
Ich weiß ja, aber das ist so dieses, dass du das so häppchenweise, also kapitelweise bekommst. So, und so wird ist auch die Tele. Die sind dann auch abgeschlossen. Die sind, weil hier ist es so, wenn etwas Erfolg hat, dann möchte man dran festhalten. Und deswegen laufen einige wirklich seit Jahrzehnten so gefühlt. In Brasilien nicht. Du hast eine Geschichte, die wird erzählt über eben mehrere Kapitel. Und dann ist die aber auch vorbei, egal wie erfolgreich die war. Also, und dann kommt die nächste. Und,
aber gibt es da nicht auch sowas wie, ich weiß nicht, in Amerika gab es ja Emergency Room jahrzehntelang gefühlt.
Das ist aber dann, würde ich sagen, eine Serie. Aber ja. diese wirklich.
Ach so, okay. Mhm, das unterscheidet.
Also diese Telenovela. Mhm. Das ist so eine abgeschlossene Geschichte.
Meinst du, ob dich das geprägt hat in der Kindheit? Für deinen Schauspiel, also hast du das geguckt viel als Kind
eher,
mit deiner Oma?
Ich habe viel geguckt, aber eher, also ich habe auch Telenovela geguckt, aber ich habe viel amerikanische und britische Filme geguckt. Das hat mich wahrscheinlich eher geprägt, also auch dann diese Idee mit Amerikanistik und so. Ich habe mich immer für Amerika interessiert, also ich finde es ganz grausam, was da gerade passiert. Ich war immer gern dort auch, also ich finde das Wahnsinn, wie schnell sich das verändert.
Würdest du denn auch in Amerika, jetzt von der politischen Lage abgesehen, meinst du, würdest du, wenn ein Angebot käme aus Amerika, würdest du nach Amerika gehen und sagen, mache ich, auf jeden Fall. Egal, was es ist eigentlich, fast
egal
schon.
Nicht. Ah, ja, okay. Also es käme mittlerweile, wahrscheinlich gab es eine Zeit, wo ich gesagt hätte, egal, weiß ich. Nee, aber es käme drauf an, was. Nicht um jeden Preis.
Auf deinem Instagram-Account, der ja privat ist, schade, 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 ich konnte dich nicht stalken, da steht aber bei dir Fotoholic. Ja. Okay. Also ein Foto-Junkie, würde ich das mal interpretieren.
Total.
Aber was genau verstehst du denn darunter, dass das bei dir da steht?
Ja.
Also das hinzuschreiben, das bedeutet ja schon mal was.
Ja, weil es tatsächlich wie eine Sucht ist. Also es war nochmal stärker, aber vor allem auf Tournee oder so. Ich sage immer, ich gehe mit meiner Kamera oder mit meinem Handy tatsächlich Gassi. Und ich liebe Street Art, ich liebe alles Skurrile des Alltags. Also, und ich sag dann immer, ich bin im Fotomodus und dann bin ich wirklich, also es ist dann total schwierig für Leute, die mit mir unterwegs sind, weil ich überall stehen bleibe und dann fotografieren muss. Und das kann, keine Ahnung, eine kleine Blume am Straßenrand sein, eine Street Art, es kann irgendwie eine Farbschattenspiel, also was auch immer dann mein Auge erfasst und dann muss ich das festhalten. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, 40.000 Bilder auf meinem Handy, weil ich wirklich das Liebe, die Schönheit des Alltags und das Absurde.
Was machst du damit, mit den Fotografien?
Ich mache mein eigenes Archiv der guten Laune, also oder auch schlechten Laune. Also ich poste die dann.
Ja. Wie sähe denn dein Archiv der schlechten Laune aus?
Nee, eigentlich.
Regen. Hundekacke.
Im Endeffekt habe ich es sogar auch schon. Ich habe es Holy Shit genannt, weil ich habe ich habe so einen Hunderhaufen im Schnee, das sah es, und es war so mit Frühlingsblumen um. Ja, ich fand es einfach, es hatte eine ganz eigene absurde Schönheit und deswegen wahrscheinlich würde ich gar keine schlechte Laune bekommen, weil mich das eher glücklich macht. Mich machen diese Dinge, also die Farben. Ich habe zum Beispiel auch mal, das ist eines meiner Lieblingsbilder, das habe ich auch auf Instagram, habe ich auf Tournee mal aufgenommen.
Kann ich ja nicht sehen.
Genau.
Ich bin ja nicht mit
dir befreundet. Kann ich dir gleich zeigen.
Schade.
Oder dich mit mir anfreunden. aber das ist zum Beispiel ein Bild, das habe ich auf Tournee gemacht. Mein Auge hat verstanden, dass es wichtig ist, das zu fotografieren. Ich habe erst später gecheckt, wie schön dieses Bild geworden ist, weil das ist ein Schatten. Also da steht ein Mensch an so einer Straßenlaterne. Und der Schatten sieht aus, als würde er einen Buckel haben und hinten an der Mauer sitzen. Und das ist so, ich dachte, wow, das ist so wie so das Päckchen, so ein Päckchen, was jeder trägt oder die Last. Und man steht da und versucht, Haltung zu bewahren und aufrecht zu stehen. Aber der Schatten sitzt hinten und ist erschöpft. Und das ja, hat so eine Poesie und das ist sowas liebe ich. Das ist einfach ein Moment. Das ist, weil der Schatten zu dem Zeitpunkt genauso viel und dieser Mensch genauso da stand. Und das ist die Einmaligkeit des Moments und das liebe ich.
Das heißt, du läufst sehr achtsam durch die Gegend,
ja.
Wenn du in deinem Gassi-Handy-Game-Modus bist.
Genau. Ja, was ja auch so viele sagen, oh, du siehst die Welt durch die Linse, du kriegst die ja gar nicht mit. Und ich habe das Gefühl, doch, ich habe einen viel schärferen Blick. Ich sehe ganz viel, was andere nicht sehen, weil ich kleinteilig gucke. Also ich gucke, wenn ich in diesem Modus bin, ist der Blick eher geschärft. Und klar, gucke ich dann viel durch die Linse.
Aber du siehst es ja erst mit deinen Augen.
Aber ich sehe es ja auch erst mal so, genau. Und wie gesagt, manchmal begreife ich sogar erst im Nachhinein die Schönheit, aber irgendwas in mir sagt, oh, das willst du haben, das willst du mitnehmen.
Warst du schon mal in Glasgow?
Nee.
Da brauchst du einen neuen Speicher, einen neuen Fotospeicher.
Brauch ich eh.
Wenn du da hinkommst, das wiederum, also das kann ich dir sagen. Da musst du unbedingt hin.
Okay, kommt auf deine Liste.
Aber da zeige ich dir nachher gleich mal Fotos von. Das ist wirklich, ich glaube, da drehst du durch. Und da kann man sich auch so Private Tours buchen. Mhm. Kann ich nur empfehlen, jeden. Das sind so private Stadtführungen. Also ich habe das einer Freundin, mit der ich dahin gefahren bin, zum Geburtstagsgeschenk, diese private Stadtführung. Und dann kannst du mit demjenigen, also wir hatten eine Frau, besprechen, was deine Schwerpunkte sind, was du gerne sehen möchtest. Also jetzt von klassischen Sehenswürdigkeiten, aber auch so, was dein persönlicher Schwerpunkt ist, künstlerisch und welche Epoche und so. Und dann bringen die dich überall in dieser Stadt genau dahin und zeigen dir, also heben deinen Blick in dem richtigen Moment an und dorthin, wo du hingucken solltest.
Ach,
um ganz klar, also das ist eine krasse Stadt, also eine solch krasse Kunststadt.
Ach, schön, ja.
Also das
ja, weil eben Kunst, ich liebe Kunst, macht mich auch glücklich,
Da schöpfst du dann ein bisschen deine Kraft auch?
Ja, also ich gehe gerne in Ausstellungen aber auch selber, ich mach auch selber, ich mal oder das bringt auch Entspannung, selber zu gestalten.
Mit was für Materialien arbeitest du da? Egal?
Alles Mögliche, also Acryl, aber auch Pastell, Kreiden, Öl, habe ich früher gemacht, Öl, Collagen. Ich habe auch auf Tournee, manchmal habe ich so mein Skizzenbuch dabei gehabt und habe aus Zeitschriften Sachen rausgerissen und dann mit diesen Nähkits aus den Hotels irgendwie Nähcollagen gemacht und oder damals auf dem iPad rumgemalt mit dem Finger. Also ja, was alles.
Nähcollagen?
Ja, aus Zeitschriften.
Du, aber das gibt es in Hotels ja mittlerweile leider weniger, diese Nähkits oder so. Also ich kenne das
wahrscheinlich
aus einem Hotel auch
bin ich dran schuld, genau, weil die immer abhanden gekommen sind. Aber das stimmt, das gibt. Auf Anfrage kriegt man es. Also ich glaube, sie legen es nicht mehr so in die Zimmer, aber wenn man an die Rezeption geht, dann
bekommt man Nickel. Ja. Und dann fragen sie auch nicht, eine Socke oder eine Collage?
Genau.
Eine Collage, bitte.
Eine Sockencollage.
Okay, das heißt, weil, wenn du in Städten bist und dort spielst, wie jetzt bei uns in Hamburg, auch ein bisschen länger, gehst du dann auch viel raus tagsüber und genießt Kultur, also gehst in Museen, oder hast du eher eine Routine, weil ja die Abende auch kraftzehrend sind, dass du gar nicht so viel Zeit hast, irgendwo hinzugehen?
Ich habe noch nicht so viel gemacht, tatsächlich. Also ich schlafe lang aus.
Was heißt lang bei dir? 11, 12, 1?
Also, kommt drauf an, wann ich ins Bett gegangen bin. Aber, also vor 9 finde ich immer so ein bisschen Körperverletzung. Und ich bleibe gern dann auch noch so rumliegen und frühstücke gerne erst so um 12 oder je nachdem. Hier bin ich ein bisschen früher dran teilweise, aber. Und ich ziehe gern los. Also, ich war jetzt noch nicht so in Ausstellungen oder so, aber ich bin einfach spazieren gegangen und ich habe mir mal so ein Wandgemälde. Also es gibt mehrere Graffiti oder also von Künstlern bemalte Wände. Also Hauswände.
So Murals, ne?
Genau.
Die man sagt,
genau.
Im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt.
Also irgendwie heißt dieses ganze Ding, heißt, glaube ich, Walls Can Dance. Das sind so mehrere Mauern, die von unterschiedlichen Künstlern.
Stimmt, von euch
gehört. In der Hafen. Nee, oder ich war auf jeden Fall, habe ich eine Mauer habe ich aufgesucht. Das war so wie Pilgern, um Kunst anzugucken, und der Weg ist das Ziel. Also auf dem Weg entdeckt man natürlich tausend andere Dinge. Aber ich möchte mir die anderen auch gerne noch angucken. Die sind nur ein bisschen weiter weg. Weil das kann man gut kombinieren. Schönen Spaziergang machen und ein bisschen. Ich liebe eben Street Art und das, in dem Fall sind das ja wirklich große Kunstwerke von Künstlern gestaltet, aber ich will sicher noch in die ein oder andere Ausstellung mal gucken, wenn, also jetzt so langsam habe ich das Gefühl, jetzt komme ich so in so einen Rhythmus, wo dann auch genug Zeit ist tagsüber.
Hast du denn irgendwann auch das Bedürfnis für dich, mal deine ganze Kreativität mit anderen zu teilen? Also nicht nur mit deinen privaten Instagram-Followern, sondern auch mit Leuten, die dir nicht folgen oder die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Also sprich durch eine Ausstellung oder irgendetwas?
Vielleicht irgendwie. Ich bin, glaube ich, zu schüchtern dafür. Meine Freunde sagen immer, Mann, mach eine Ausstellung. Du hast so tolle Sachen. Und ich denke immer, ist das nicht gut genug? Ich bin ja gar nicht, ich mache es ja nur für mich. Und dann sehe ich teilweise, wie andere einfach mit ihrem Rotz rausgehen. Und dann denke ich, gut. Mal gucken, ob ich irgendwann den Mut habe oder das Verlangen. Im Moment reicht es mir vollkommen aus für mich und einen ausgewählten Kreis an Freunden, das zu machen. Wenn ich irgendwann so eine wichtige Aussage, weil das kann passieren natürlich, dass ich mir denke, oh, ich habe irgendein Projekt, wo ich sage, okay, jetzt kombiniere ich das mit etwas, was mir wirklich wichtig ist. Und jetzt hat es eine Aussage, die über die Kunst hinausgeht. Vielleicht, dass ich dann sage, oh, jetzt muss es raus, aus anderen Gründen.
Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du für dich weiter total viele tolle Kunstprojekte findest und umsetzt, sei es nun kollagierend in Bussen, in Hotels oder weiß ich nicht, draußen irgendwo oder fotografierend auf dem Boden robbend. Da bin ich mal gespannt. Und dass du vielleicht für dich dann irgendwie nochmal ein anderes Projekt findest in Zukunft, sodass wir das alle mit dir teilen können. Lieben Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.